Eine Option ist nichts anderes als ein Recht, eine bestimmte Ware zu einem bestimmten Zeitpunkt, zu einem bestimmten Preis zu kaufen oder zu verkaufen.
Markus Kaller, Leiter der Retail Sales der Erste Group, einer der größten Banken in Zentral- und Osteuropa. Er definiert den Begriff Option als ein mächtiges Instrument in der Welt der Finanz. Ein Instrument, das in seiner ursprünglichen Funktion zur Absicherung dienen sollte. Robert Moser, Vorstand und Projektleiter der 2014 gegründeten Bank für Gemeinwohl, nennt ein Beispiel, bei dem eine Option auch außerhalb der Finanzwelt als durchaus sinnvolles Instrument eingesetzt werden kann.
Ich möchte mir ein Grundstück kaufen, weiß nicht, ob die Erde verseucht ist oder ob da irgendwo Probleme sind bei der Baugenehmigung oder so. Und dann kann mir der, dem das Grundstück gehört, eine Option geben, dass er sagt, ja, schaut zuerst, ob das alles passt. Und dann macht man den Preis schon aus und ich zahle ihm was für die Option. Dann kann ich schauen, ob ich die Baugenehmigung kriege, ob das alles in Ordnung ist, ob ich da bauen kann, mit dem Bürgermeister reden oder die ganzen Gespräche führen. Und dann kann ich das Grundstück oder habe ich das Recht, das Grundstück zu kaufen. Der, der es mir verkauft, hat eigentlich kein Recht. Wenn ich jetzt sage, nein, du, das machen wir nicht, dann muss er sich jemanden anderen suchen für sein Grundstück. Also Option ist eine sehr sinnvolle Sache, wenn man das so verwendet, wie es eigentlich gedacht war, als Absicherung oder als Sicherheit.
Drehen wir einmal das Rad der Geschichte um einige Jahrzehnte zurück, um die Geburt der Option als Handels- und Finanzwerkzeug mitzuverfolgen und zu verstehen. In den Niederlanden des 17. Jahrhunderts machte eine Pflanze von sich reden, die beinahe ein ganzes Land in den Ruin getrieben hätte. Die Tulpe. Etwa um die Jahrhundertwende vom 16. zum 17. Jahrhundert wurde die Tulpe aus der Türkei in die Niederlande eingeführt. Die ersten Jahre wurde diese Pflanze nicht weiter beachtet und galt für die Reichen des Landes als schönes Accessoire, welches bestenfalls den eigenen Garten verschönern sollte. Anfang des 17. Jahrhunderts jedoch begannen niederländische Züchter, die bis dahin einfarbigen Pflanzen zu kreuzen. Die daraus entstehenden Neuzüchtungen riefen bei der niederländischen Bevölkerung und besonders in den wohlhabenden und adeligen Kreisen Begeisterung und Entzücken hervor. So setzte langsam ein Wettbewerb unter den Züchtern um die schönsten und seltensten Exemplare ein. Da das Angebot begrenzt war und die Nachfrage nach diesen exklusiven Pflanzen immer weiter wuchs, stiegen dementsprechend auch die Preise. Plötzlich entstand eine Situation, in der man mit der Züchtung und dem Handel von Tulpen sehr viel Geld verdienen konnte. Handwerker, die mit ihrer ursprünglichen Arbeit kaum ihre Familien ernähren konnten, sprangen auf diesen Zug auf, legten ihre Arbeit nieder, verkauften ihr Werkzeug und investierten den Erlös in Tulpen, genauer gesagt in Tulpenzwiebel. Denn damals wurden nicht mehr nur die reinen Pflanzen gehandelt, sondern mittlerweile auch Tulpenzwiebel. So war der nächste Schritt nicht mehr weit. Nämlich jener, dass bereits zu einem Zeitpunkt Zwiebeln gehandelt wurden, als sie sich noch im Erdreich befanden. So etwa versprach der Verkäufer von Tulpenzwiebeln dem Käufer zu einem bestimmten Zeitpunkt eine bestimmte Menge an Zwiebeln zu verkaufen, und zwar zu einem fix vereinbarten Preis. Der Käufer wiederum verpflichtete sich, die Zwiebeln zu diesem fixen Preis einzukaufen. Das war die Geburtsstunde der sogenannten Optionen. Ähnlich verläuft es heute etwa am Getreidemarkt. Robert Moser bringt bei seinem Beispiel eines Getreidebauers auch das Moment der Spekulation ins Spiel.
Ein Getreidebauer wollte sich den Preis absichern und hat gesagt, ja, in einem Jahr liefere ich das, er weiß, wie viel er Ernte hat ungefähr und jemand anderer hat es gekauft. Dann hat man Sicherheit, wenn man ein Produkt kalkuliert, weiß man, ich kriege das Getreide in einem Jahr das Geld. Jetzt haben aber dann Menschen angefangen, auch das Getreide zu kaufen, obwohl sie es nicht gebraucht haben. Oder zu verkaufen, obwohl sie es nicht haben. Und da fängt die Spekulation an, weil damit die Preise getrieben werden. Und sowas ist einfach unethisch. Richtet sich dann gegen die Realwirtschaft.
Auch der britische Schriftsteller John Lanchester wettert in seinem im Klett-Cotta Verlag erschienenen Buch »Die Sprache des Geldes« und warum wir sie nicht verstehen, in Klammer sollen, gegen die spekulative Kraft der Optionen.
Suddenly, this device that was created as a tool to reduce risk Plötzlich entwickelte sich dieses Instrument, dessen Ziel ursprünglich war, Risiken zu minimieren, zu einer spekulativen Geldmaschine. Und das ist ein ständiges Thema in der Finanzwelt, dass Instrumente, die ursprünglich zur Kontrolle und Absicherung gedacht waren, die Risiken nur noch vergrößern bzw. verschleiern und niemand mehr die Folgewirkungen abschätzen kann.
Instead of being controlled, actually ended up being increased and spread through the system and no one knew where they were.
Also lautet die Frage, die der Käufer bzw. Verkäufer von Optionen sich prinzipiell stellen und beantworten muss.
Was tue ich mit diesen Optionen? Ja, also es ist nicht per se so, dass es riskante Instrumente sind. Sie können riskant eingesetzt werden, wenn man das möchte. Sie können aber auch dazu dienen, Sicherheit und Absicherung zu schaffen.
Heike Dietlind-Arpter ist Managing Director der Raiffeisen Zentrobank und spezialisiert auf den Handel mit Aktien und Derivaten, zu denen Optionen ebenso gehören wie die sogenannten Futures.
Futures und Optionen sind Instrumente, die ich einsetze, um irgendein Ziel zu verfolgen. So wie ich einen Hammer beispielsweise verwenden kann, um was Sinnvolles dazu zu machen. Ich kann natürlich auch einen Hammer verwenden, um etwas kaputt zu machen. Also das heißt, das Instrument per se ist niemals schuld, sondern das, was zu hinterfragen ist, möglicherweise ist, wofür setze ich es ein. Ja? Und Derivate und damit jetzt Optionen und Futures-Kontrakte sind sehr mächtige Finanzinstrumente, aber ich muss natürlich auch wissen, was tue ich damit. Und die zentrale Frage, die sich stellt, wie ist der Einsatz, also was mache ich damit, was ist meine Intention und was beabsichtige ich damit?
Optionen und Futures-Kontrakte sind wichtige Bestandteile des Börsengeschäfts und klassischerweise Instrumente, die institutionelle Anleger verwenden. Also etwa eine Versicherung, die ein großes Portfolio, also ein Bündel an Investitionen, absichern möchte. Oder auch Industrieunternehmen, die sich Einkaufs- oder Verkaufspreise von bestimmten Produkten oder Rohstoffen absichern möchten. Der prinzipielle Unterschied zwischen Optionen und Futures: während Optionen dem potenziellen Käufer das Recht, also eine Option einräumt, ein Produkt zu einem vorher festgelegten Preis an einem bestimmten Datum zu kaufen, nehmen Futures-Kontrakte Käufer und Verkäufer in die Pflicht, wie Markus Kaller von der Erste Group erläutert.
Der Future, also das standardisierte Termingeschäft, ist ein unbedingtes Termingeschäft. Da lege ich heute fest, zu welchem Kaufpreis ich, zu welchem Zeitpunkt ich den Basiswert kaufen muss. Da bin ich verpflichtet, die Ware, die Aktie, das Finanzinstrument zu kaufen oder eben zu verkaufen, zu dem heute definierten Preis. Das kann gefährlich sein oder auch funktionieren.
Grundsätzlich sind es nicht die Privatinvestoren, die mit Futures-Kontrakten bzw. Optionen operieren, sondern etwa Kapitalgesellschaften und große Unternehmen. Ihr Interesse kann durchaus gegensätzlich sein. Während die einen Gewinne aus spekulativen Überlegungen heraus erzielen wollen, setzen die anderen Optionen ein, um sich für die Zukunft abzusichern. Heike Dietlind-Arpter nennt ein Beispiel aus der Luftfahrtsbranche.
Wenn sich eine Luftfahrtsgesellschaft einen Öleinkaufspreis sichern möchte, dann könnte sie das beispielsweise über Call-Optionen tun. Also das heißt, ich habe einen Kontrakt, der beispielsweise Laufzeit ein Jahr hat und der mir das Recht gibt, Rohöl einer gewissen Sorte zum Beispiel zu $50 einzukaufen. Und in einem Jahr treffe ich dann die Entscheidung, je nachdem, wo der Markt ist, nehme ich von diesem Recht Gebrauch oder lasse ich das Recht verfallen. Wenn der Ölpreis in einem Jahr bei 40 sein sollte, dann bedeutet das, das Optionsrecht, was mir die Chance gibt, zu 50 zu kaufen, lasse ich verfallen, weil ich kann das ja am Markt bei 40 günstiger einkaufen. Das heißt, dieses Wahlrecht, mache ich davon Gebrauch, ja oder nein, das ist der Vorteil der Optionsvariante. Aber der Vorteil kostet Geld, ich muss eine Optionsprämie dafür bezahlen.
Die Optionsprämie wiederum richtet sich nach dem sogenannten Basiswert, dessen Schwankungen, die sogenannte Volatilität und der Laufzeit der Option. Mit einem Call-Optionsschein erwirbt der Investor etwa das Recht, den jeweiligen Basiswert in der Zukunft zu dem festgelegten Ausübungspreis kaufen zu können. Er setzt auf einen Kursanstieg, da er nur profitiert, wenn der zukünftige Kurs über dem Ausübungspreis liegt. Ein Beispiel: Er kauft eine Call-Option mit einer VW-Aktie als Basiswert. Die Prämie der Option beträgt 10 Euro bei einem Ausübungspreis von 105 Euro. Zum Zeitpunkt des Kaufs liegt der Kurs der VW-Aktie bei 100 Euro. Wenn der Kurs der Aktie auf 120 Euro steigt, liegt sie 15 Euro über dem Ausübungspreis. Da der Optionsschein 10 Euro gekostet hat, bleibt dem Investor am Ende der Laufzeit ein Gewinn von 5 Euro. Heike Dietlind-Abter.
Wenn ich jetzt eine spekulative Absicht damit verfolge und sozusagen auf steigende Preise oder auf fallende Preise setze, dann kann das sein, dass natürlich meine Marktmeinung falsch war und dementsprechend die Option sich nicht in die gewünschte Richtung entwickelt. Das heißt, sozusagen die Optionsprämie umsonst bezahlt worden ist. Wenn ich das Ganze aber nicht aus spekulativen Überlegungen heraus, sondern aus Absicherungsüberlegungen kaufe, dann ist es so etwas wie eine Versicherungsprämie. Also das heißt, dann ist es jetzt ein Geld, was ich ja dann möglicherweise auch verloren habe, aber das große Ganze stimmt natürlich. Ne? Es war ja nur ein Teil einer großen Strategie.
Optionen lassen Investoren an Kursveränderungen teilhaben, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Der Handel mit ihnen mag verlockend sein, ist aber auch hochriskant. Denn im Grunde handelt es sich dabei um nichts anderes als um Finanzwetten. Geht es nach Robert Moser von der Bank für Gemeinwohl, sollten diese kurzfristigen und spekulativ eingesetzten Finanzinstrumente nicht zum eigentlichen Geschäft einer Bank gehören.
Wenn jemand sagt, die Firma gefällt mir und ich möchte dort beteiligt sein, dann ist das, wenn er es langfristig macht, eine sinnvolle Investition. Alles andere, was sehr kurzfristig ist und nur um Gewinn zu erzielen, gehört ins Casino, nicht in die Bank.
Markus Kaller von der Erste Group sieht das verständlicherweise in einem anderen Licht. Für ihn sind Spekulationen mit Optionen oder anderen Derivaten prinzipiell nichts Negatives.
Das ist ja nur die Einschätzung eines Marktes und eine Erwartungshaltung, meistens eines steigenden Marktes, mit einem anderen Instrument als mit dem Direktinvestment umzusetzen.
Einen Vorteil der Option gegenüber dem direkten Investment sieht Markus Kaller in dem vergleichsweise geringen Kapitalaufwand. Auch mit diesem geringen Kapitalaufwand könne man einen ähnlichen Ertrag erzielen wie mit dem Direktinvestment. Ein möglicher Verlust hingegen sei dagegen vergleichsweise gering.
Das heißt, ich kann von vornherein schon sagen, wo mein schlechtestes Szenario sein wird. Mehr als die Optionsprämie kann ich nicht verlieren.
Wo ein Privatinvestor in den Genuss der Vorteile von Optionen kommen kann, ist bei den sogenannten Zertifikaten. Heike Dietlind-Abter von der Raiffeisen Zentrobank.
Also wenn ich jetzt beispielsweise ein Garantiezertifikat auf den österreichischen Aktienindex kaufe, dann ist das nichts anderes als der österreichische Aktienindex kombiniert mit einer Call-Option, die hier sozusagen eine kombinierte Strategie darstellt. Und mittels dieser kombinierten Strategien bekommt auch der kleine Investor, der sich jetzt ein Wertpapier, ein Zertifikat kauft, die Vorteile dieser Instrumente zu spüren, obwohl er sie nicht direkt handeln muss.